manchmal geht es sehr schnell, weil der Automatismus irgendwie kaputt ist. Also, wupp, ist er weg, der Sack. Das, was es mir die Arbeit gezeigt hat, ist, wie gleich wir Menschen in der Trauer da alle sind. Es ging, hier fliegen leicht die Löcher aus dem Käse, denn nun zieht sie los, unsere Bolognese. Und dann hat es so stark geregnet, dann ist so, standen wir und warteten darauf, dass wir unser Zeichen bekommen, um den Sarg rauszuholen. Auf einmal kommt eine Dame an, entschuldigen Sie, da liegt schon jemand drin, im Grab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher, ich bin Redakteur von Chrismon und spreche alle zwei Wochen mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Oliver Fleischer. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Aber wenn es interessante Menschen sind, warum bin ich dann hier?
Das werden die Hörerinnen und Hörer jetzt gleich
feststellen.
Oder vielleicht können wir sagen, sie können es danach selbst beurteilen.
Ja, das stimmt. Ja, okay.
Aber bevor ich dich ausführlicher vorstelle und dann auch begründe, warum du hier ein so passender Gast bist, stelle ich dir meine erste Frage. Wann hast du denn das letzte Mal an deinen eigenen Tod gedacht?
Tatsächlich irgendwie letzte Woche. Also und zwar ging es darum, was mir ja relativ wichtig ist, auch in meinem Buch, was ich da geschrieben habe, um eine Planbarkeit oder um die Planung auch, um es den Angehörigen leichter zu machen. Und da hatte ich tatsächlich einen Gedanken zu gehabt.
Willst du uns auch sagen, welchen Gedanken?
Ja, wo ich beerdigt werden soll.
Wo? Das wollte ich dich auf jeden Fall nachher fragen.
Also so.
Aber wie kam das? Saßt du irgendwie im Café beim Cappuccino und dann hast du gedacht...
Nein, es geht einfach darum, ich weiß ja nicht, wie weit ich jetzt vorgreifen darf.
Du darfst.
Ich darf. Ja, ich habe ja ein Buch geschrieben, ich arbeite ja nebenbei in der Nebentätigkeit als Sargträger seit 10 Jahren und habe darüber ein Buch schreiben dürfen. Ein großes Anliegen, gerade bei den Lesungen, ist mir auch zu sagen, dass man... es seinen Angehörigen leichter machen kann, indem man sich über so ja sein Ende selbst so ein paar Fragen stellt und das auch ein bisschen plant oder auch sagt, wo man gerne beerdigt werden möchte und wie und was und warum. Und im Zuge der Leben- und Todmesse, die ich in Freiburg besuchen durfte und da so einen Vortrag gehalten habe oder aus meinem Buch berichtet habe, kam dann nochmal irgendwie das Thema auf, ja, wo ich denn eigentlich beerdigt werden möchte. Und deswegen habe ich mich da tatsächlich letzte Woche mit meiner Freundin drüber unterhalten.
Und war sie zufrieden mit deiner Einschätzung, was du möchtest?
Nee, was ich möchte, ist schon klar. Also ich möchte verbrannt werden, also tatsächlich. Also eine Urnenbeisetzung soll es dann eher geben, weil ich möchte den Sargträgerkollegen es nicht antun, mich zu tragen. Ich meine, okay, ist ein Podcast, die Leute sehen es jetzt nicht, aber ich wiege schon etwas mehr als der normale.
Aber es wäre auch lustig gewesen, weil du schreibst ja, man lacht bei keinem Job so viel wie beim Sargträger sein, so als kleiner Schlussgag des Lebens jetzt zu sagen, mit so einem Zettel noch.
Ja, jetzt schleppt mich. Nein, aber tatsächlich möchte ich gerne verbrannt werden und dann ging es eher um den Ort, also wo ich beigesetzt werden möchte. Und als Schauspieler habe ich an vielen Orten gelebt und dann ging es auch ein bisschen darum, dass ich mit meiner Mama dieses Thema hatte. Die ist 78 jetzt oder wird 78. Eine ist 78. Entschuldigung, Mama. Und dann ging es darum, wo sie beerdigt werden möchte. Und dann hatte ich mir den Gedanken auch dazu gemacht, wo möchtest du eigentlich beerdigt werden? Ob ich in meiner Heimatstadt Bottrop beerdigt werden möchte, ob ich in der Nähe von meiner Tochter beerdigt werden möchte. Zurzeit lebe ich in Münster, da sehe ich mich jetzt nicht, dass ich mich da beerdigen lassen möchte, weil der Bezug fehlt einfach. Aber so habe ich dann halt viele, viele Orte schon durchlebt. Habe in Berlin gelebt, in Hamburg, in München, in Wuppertal, in Solingen, in Düsseldorf, in Köln und Bochum und hin und her. Und deswegen fragst du dich auch irgendwann, naja, wo soll denn eigentlich dann dein Ruheort dann sozusagen sein? Und deswegen kam dieses Gespräch auf.
Bevor wir jetzt noch weiter mitten im Thema schon sind, oder wir sind jetzt schon mitten im Thema, aber bevor wir noch tiefer einsteigen, stelle ich dich jetzt nochmal ausführlich vor.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Du darfst doch gerne intervenieren, wenn du mit meiner Vorstellung nicht zufrieden bist.
Nein, alles, ich bin da mehr, sehr entspannt.
Oliver Fleischer ist Schauspieler.
Falsch.
Oliver Fleischer ist Sargträger.
Ja. Auch, ja.
Ich wollte dich ja eigentlich fragen, warum Nebenberuf Sargträger, aber das mache ich gleich. Also erst nochmal, Oliver Fleischer ist Schauspieler, zumindest steht es auf seinem Buch drauf. Und vielleicht kennt ihn auch der ein oder die andere aus dem Fernsehen. Er hat in den Serien Pastewka oder Dani Lowinski mitgespielt. Er hat auch schon im Tatort mitgespielt und im Moment kann man ihn im Kino sehen. Ich habe extra nachgeguckt. Es gibt sogar eine Vorstellung in Frankfurt zurzeit, wo wir hier gerade sind. Und zwar heißt der Film Führer und Verführer. Es geht um Hitler und Goebbels und die Rolle der Propaganda im Dritten Reich. Und Olli spielt Hermann Göring.
Ja, zum zweiten Mal tatsächlich. Einmal schon in den Niederlanden durfte ich Hermann Göring in einer Serie spielen und jetzt zum zweiten Mal in diesem tollen Film.
Aber eben nebenberuflich ist Olli auch Sargträger.
Seit 10 Jahren.
Und hat darüber ein Buch geschrieben, wie er vorhin schon verraten hat. Das heißt, der Oma hätte das gefallen und ist im Bonifatius Verlag erschienen und ist eine etwas andere Auseinandersetzung mit dem Thema Tod, als es andere Gäste in diesem Podcast schon geschrieben haben in ihren Büchern. Vor allem ist es sehr lustig auch zu lesen. Nicht nur, aber an vielen Stellen auch sehr lustig. Und ich freue mich, wenn Olli auch gleich ein bisschen was von diesen lustigen Geschichten uns in diesem Podcast erzählt. War das in Ordnung, so die Vorstellung?
Das war eine super Vorstellung. Ne? Also tatsächlich, da habe ich ja seit zehn Jahren bin ich Sargträger und seit 2000 darf ich als Schauspieler arbeiten. Und wie gesagt, das, wo die meisten Leute mich immer noch in Verbindung bringen, ist Dani Lowinski mit der Serie, wo ich 5 Jahre zum Hauptcast gehörte. Und durfte dann alles so ein bisschen kreuz und quer in der deutschen Fernsehlandschaft mitmachen.
Ja, schön fand ich auch, ich habe gelesen, dass du bei den Karl-May-Festspielen mitspielst. Das habe ich mir gedacht, das muss auch Spaß machen.
Total. Im letzten Jahr habe ich da mitgespielt, 3 Monate. Und das ist ein bisschen ein großer Kinderspielplatz für Erwachsene. Und das macht einfach enorm viel Spaß. Und ich war als Kind da. Und das Leuchten in den Augen kam dann wieder, wo ich als Zuschauer vorletztes Jahr da war. Und dann ging es sehr schnell, dass man mich gefragt hat, zum Glück. Oder wo ich auch mein Interesse bekundet hatte, dass ich gerne mal mitspielen würde. Und das hat enorm viel Spaß gemacht. Kann man nicht anders sagen.
Vielleicht erklärst du unseren Hörerinnen und Hörern erstmal, was ein Sargträger ist. Weil man muss ja vielleicht, wenn man noch nicht so oft bei einer Beerdigung war oder wenn man auch noch nie gesehen hat, wie ein Sarg getragen wurde. Das passiert ja auch nicht bei jeder Beerdigung. Was ist das für ein Beruf?
Nee, also es ist Sarg- und Urnenträger tatsächlich. Also es sind die Leute, die dann zum Schluss den Sarg begleiten, meistens auf dem Katafalk. Früher wurde er getragen. Die Urne wird meistens noch getragen und nicht gefahren. Kommt aber auch auf die Größe der Friedhöfe an. Aber auf den Friedhöfen, wo ich tätig bin, wird die Urne getragen mit so einer Urnentrage. Und dann sind die Sargträger im Grunde dafür zuständig, den Sarg abzulassen oder die Urne ins Grab abzulassen. Das ist so die Hauptaufgabe und das ist, den Sarg trägst du klassischerweise mit 6 Leuten, 2 Leute am Kopf, 2 Leute in der Mitte, 2 Leute am Fuß und dann wird der Sarg halt auf dem Katafalk bis zur Grabstätte begleitet.
Katafalk ist dieser Wagen?
Dieser Wagen, genau.
Warum heißt das Katafalk? Was weißt du, wo der Name herkommt?
Ich habe keine Ahnung.
Das ist ein komischer Name, Katafalk.
Nee, aber es hat irgendwie was Geschichtliches zu tun. Ich hatte mal irgendwie vor kurzem darüber gelesen, aber ich habe es tatsächlich vergessen. Und also meistens aus der Trauerhalle oder aus der Trauerkirche wird er dann rausgetragen, auf diesen Wagen gestellt und dann zum Grab gefahren oder begleitet. Und dann wird der Sarg von den Sargträgern aufs Grab gestellt. Dann werden die letzten Worte gesprochen. Dann wird der Sarg mittels 2 Seilen angehoben. Und dann darunter werden die Balken weggezogen und dann abgelassen. Und das Ähnliche passiert mit der Urne, nur dass halt da mit der Urne, die in der Urne selber sind Schnüre drin, in dem Deckel meistens. Und da an diesen Schnüren wird die Urne von einem Urnenträger dann abgelassen. Nach den letzten Worten. Und tatsächlich ist es so, dass ich vor 10 Jahren gefragt worden bin. Also vor 10 Jahren war es so, dass ich es gab in dem Ort, wo ich gelebt habe, in Hahn, das ist zwischen Düsseldorf und Wuppertal im Bergischen Land, und da suchte die Gemeinde händeringend Sargträger. Und es ist leider Gottes so, dass deutschlandweit wirklich händeringend Sargträger gesucht werden. Das ist ein bisschen eine aussterbende Art und das machen meistens ältere Kollegen. Und es ist teilweise in einigen Orten auch so, dass dann Beerdigungen verlegt werden müssen, weil du keine Sargträger findest.
Das wollte ich dich nämlich fragen. Du hast jetzt gesagt, die Gemeinde hat die gesucht, weil ich habe mal Vikariat gemacht, also sozusagen die Vorstufe zum Pfarramt, und habe damals auch Beerdigungen gemacht. Und meiner Erinnerung nach waren es immer irgendwelche städtischen Angestellten, die dann in den Trauerhallen waren und diese Aufgabe übernehmen.
Ja, aber das ist nicht mehr. Also es gibt's noch in einigen Städten, gibt's das noch. Also in Hahn war es so, dass es 2 Friedhofsgärtner übernommen haben. Dann rufen die Bestatter sozusagen an, fragen nach, wann sie eine Beerdigung machen können, wo, also dass die Leute sich die Grabstätte aussuchen können. Und gleichzeitig organisieren die Sargträger, Friedhofsgärtner sozusagen die Sargträger. Dann gibt's einige Dinge, da haben die Bestatter selber Sargträger. Oder es ist so, dass es sogar so, sag ich mal, wie Subunternehmen gibt, so Trägerservice, wo dann Bestatter anrufen können, um dann Sargträger zu mieten oder zu buchen.
Und wie ist es bei dir?
Unterschiedlichst, kreuz und quer. Und wenn du da einmal so drin bist seit 10 Jahren, ist es wirklich auch so, dass du dann auch von Bestattern angerufen wirst, so nach dem Motto, du, uns ist da einer ausgefallen, kannst du mal mit einspringen oder hast du Zeit? Und dann, man kennt sich halt so untereinander. Und du hast, damals war es so, auch also wenn in ländlichen Bereichen ja auch, dass sonst viel auf die Nachbarn getragen haben und den Sarg abgelassen haben oder die Freiwillige Feuerwehr oder Schützenvereine oder solche Dinge. Und das stirbt leider auch aus. Also es gibt halt auch wirklich kleinere Orte, wo ich tragen darf. Da findet das auch nicht mehr statt.
Vielleicht überlegt sich jetzt der eine oder die andere, das als Nebenberuf zu machen. Du musst noch die wichtige Frage klären, wie viel bekommt man, wie viel verdient man als Sargträger?
Das ist unterschiedlich halt. Also tatsächlich liegst du dann meistens so um die 20 €, 20, 25 €.
Pro Beerdigung,
da bist du aber eine Stunde 15 bist du dann immer.
Und die Anfahrt hat man meistens noch? Oder ist die, ja, ja, genau, die extra noch, ja, ja, bezahlt?
Nee, die Anfahrt wird nicht extra bezahlt.
Also so aus finanziellen Gründen
ist es nicht. Ist es nicht. Also du hast sicherlich den einen oder anderen Rentner, der damit seine Rente aufbessert. Aber das ist jetzt der finanzielle Aspekt. Also reich werden kannst du jetzt nicht damit unbedingt.
Du beschreibst ja auch in deinem Buch oft Beerdigungen und schreibst da auch oft, dass es ältere Herren sind, die das machen. Ja. Und das kommt dann auch manchmal zu, ja, da passieren dann etwas kuriose Dinge, weil es eben hauptsächlich auch ältere Herren sind, weil es ist ja auch eine anstrengende Tätigkeit.
Ja, tatsächlich, also es ist einfach so, also nochmal zu dem, also die Sargträger suchen, nur dass ich das kurz einwerfen kann. Also mein Bewerbungsgespräch sozusagen, wo ich dann da war, also wo ich mich dann darauf gemeldet hatte, ging auch sehr schnell. Also du bist dann wirklich, weil die Leute händeringend suchen, waren die nach dem Telefonat, wo ich war, hast einen schwarzen Anzug, ja, weißes Hemd, ja, schwarze Krawatte, ja, schwarze Schuhe, ja, hast du morgen Zeit, ja, du hast den Job. So, also wirklich, weil die Leute händeringend suchen, weil du dann diese älteren Kollegen hauptsächlich hast. Und der ein oder andere ist dann auch schon sehr betagt und auch ein wenig klappriger. Und natürlich auch hat er sein ganzes Leben lang irgendwie schon gearbeitet und dann darf er auch mal in den verdienten Ruhestand gehen. Und deswegen, ja, stirbt dieser Beruf so langsam aus. Aber nicht aussterben, aber die Leute hören einfach auf, weil es einfach auch körperlich anstrengend ist. Und
aber gibt es auch hauptberufliche Sargträger?
Nein, nicht, dass ich wüsste. Nein.
Also es sind immer Nebenjobs.
Ja, Nebentätigkeiten. Und die Leute, du bist dann halt dann auch, ja, dann steht vor dir so ein älterer Kollege, sag ich mal, ich nenne jetzt keinen Namen, aber wo du denkst, oh, boah, ein harter Winter darf da jetzt auch nicht mehr kommen. Und wenn dann so ein schwerer Sarg dabei ist, du denkst dir auch, Mensch, man muss ja aufpassen, dass man nicht mit reinfällt, ne?
Und wie viel Kilo spricht man? Also wie viel
du hast ja, erstmal kommt es auf das Material vom Sarg an, welcher Sarg genommen wird. Aber das ist dann immer verteilt, aber du hast wo 150 Kilo, 120, 150 Kilo dann verteilt. Aber ich habe auch schon jemanden beerdigt, der war über 2 Meter groß und hat so einen Doppelzentner und da waren mit 8 Leute haben wir den getragen. Da wurden extra Zusatzgriffe angebaut. Und da denkst du dir dann auch schon mal, ach, so eine Uhrenbeisetzung wäre jetzt auch nicht schlecht. Also es soll nichts auch in dem Buch oder jetzt soll irgendeiner Form despektierlich klingen oder so. Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass es pietätvoll auch alles abläuft und es soll, auch wenn ich darüber so erzähle und auch in den Geschichten, die ich da aufschreiben darf, hat das nichts damit zu tun, dass ich mich in irgendeiner Form lustig machen möchte über die Menschen, die ich da beerdigt habe oder über die Angehörigen, sondern das sind einfach nur meine Beobachtungen und manchmal ist dann einfach, dass du in dieser Trauer einfach auch viel Komik auch entdecken kannst.
Bevor ich jetzt gleich nochmal mit dir mich genau über diese Komikfrage sprechen wollte, eine Rückfrage, und zwar hat mir meine Frau gestern, als ich erzählt habe, wir haben heute das Gespräch erzählt, und das war mir gar nicht aufgefallen. Erst vor kurzem wurde also die Oma meiner Frau, die Urgroßmutter meiner Kinder, beerdigt. Und es war ein windiger Tag. Und dann haben die Sargträger den Sarg runtergelassen, aber nicht ganz, sondern immer nur auf die Hälfte. Und dann sind sie weggegangen. Und dann hing der da noch und durch den Wind hat er immer so gewackelt. Und für meine Frau war das ganz unangenehm, weil sie hat gesagt, die Oma war nicht schwindelfrei. Was soll das denn? Und so. Und hat dann auch der Pfarrerin gesagt, jetzt
lassen kann man ganz ab.
Aber die Sargträger waren weg und dann ist uns eingefallen, stimmt, beim letzten Mal bei der Beerdigung von unserem Urgroßvater, also von dem Mann der Frau. Was auch so? Hast du eine Idee, warum sie den nicht ganz runtergelassen haben?
Also ich kenn's so, wenn du mit so Senkautomaten arbeitest, heißen die. Also dann brauchst du auch nur 4 Träger. Das ist so eine Automatik, die darüber aufgebaut wird. Und dann wird der Sarg auf so Drahtseilen aufgestellt und dann hast du so einen Hebel, den du dann öffnest und dann wird der Sarg abgelassen. Und da ist es meistens, aber das ist dann halt auch, wie es Tradition in den Ortschaften unterschiedlich ist, dass der dann manchmal nur bis zur Grasnarbe abgelassen wird und gar nicht bis zum Boden.
Das war so, genau.
So, und dann ist es manchmal auch so bei diesen Sargautomaten, dass du, wenn du diesen Hebel umlegst, manchmal geht es sehr schnell, weil der Automatismus irgendwie kaputt ist. Also, wupp, ist er weg, der Sarg. Oder manchmal dauert es einfach auch total lange, weil irgendwie alles irgendwie knarrt und schleift. Und dann stehst du da auch als Sargträger und auch die Angehörigen. Und du siehst so, also kaum erkennbar fürs menschliche Auge eigentlich, dass er abgelassen wird. Aber nach einer gefühlten halben Stunde ist er dann so kurz unter der Grasnarbe. Es gibt halt, natürlich kommt es auch vor, dass diese Senkautomaten gut funktionieren, aber ich bin eher ein Freund davon, wenn es dann irgendwie Menschen machen und den letzten Weg begleiten.
Obwohl da ja auch, wie du schreibst, einiges passieren kann, wenn es Menschen machen.
Oh, definitiv. Also überall, wo Menschen arbeiten, können Dinge passieren. Ja. Also das ist einfach so.
Aber lass uns, bevor du bitte unbedingt gleich noch ein bisschen was erzählst, was da passieren kann, nochmal darüber reden, dass du gesagt hast, du willst, dass es pietätvoll ist und überhaupt nicht dich irgendwie darüber lustig machen, aber gleichzeitig trotzdem mit Humor über den Tod reden können. Oder so habe ich das Buch verstanden, in dieser eben eher lustigen Auseinandersetzung an vielen Stellen auch klar machen, dass der Tod eben nicht irgendwie so ein überdimensionales Tabuthema ist, worüber wir als Menschen nicht reden können, sondern eben einfach zum Leben dazugehört, wie alles andere auch, und dass man deswegen möglichst normal mit dem Tod versuchen sollte, umzugehen.
Ja, tatsächlich ist es so, dass ich vor 10 Jahren, wo ich damit angefangen habe, hätte ich niemals gedacht, dass ich darüber ein Buch schreibe oder irgendetwas. Und damals waren dann auch bei meiner ersten Beerdigung die älteren Kollegen, die dann gesagt haben, du wirst hier Dinge erleben und das wird dein Leben verändern. Und du denkst dir so, ja, das Geschwätz älterer Herren. So groß ist der Fisch, den ich geangelt habe. Aber sie hatten recht, tatsächlich. Und sie hatten da recht und ich durfte dieses Buch schreiben. Und wenn du dann Beerdigung machst und 5 Tage die Woche Beerdigung machst und du hast am Tag 3 bis 4 Beerdigungen, dann siehst du einfach in dem Moment, dass der Tote auch nicht fair ist. Und der kann eine Gnade sein für jemanden, der sehr krank ist oder wie auch immer, der verändert aber immer. Der Tod wird immer unser Leben verändern und das Leben der Angehörigen verändern. Und wie gesagt, wenn du 3, 4 Beerdigungen machst und du siehst eine 80-jährige ältere Dame, du siehst einen 35-jährigen Mann, du siehst ein Kind, du siehst alles hintereinander weg im Stundentakt. Und dann macht das was mit dir und verändert auch deine Denkweise über den Tod und zeigt dir einfach, dass es dich jederzeit in irgendeiner Form kann es einfach passieren. So, und ganz ehrlich, lebend kommen wir ja alle nicht aus der Nummer raus. Und deswegen sollten wir einfach mal darüber sprechen. Und ich sehe es einfach in meinem Buch, der Oma hätte das gefallen. Also ich bin ja ein Kind des Spots eigentlich. Ich wollte ja, das heißt, der Oma hätte das gefallen, aber durfte nicht, wollte der Verlag nicht. Also der Oma hätte das gefallen. Und darin schreibe ich dann halt da meine Beobachtung. Und ein was mir wichtig ist bei diesen Lesungen auch und die ich so halte und die merke ich wirklich, wo ich, also ich habe die wirklich von der Eisdiele bis im Feinkostladen, vom besetzten Haus bis Bestattungs-, Hospize, auf dieser Messe Leben und Tod durfte ich Lesungen halten. Und in der Freikirche, katholische Kirche, also unterschiedlichsten Glaubensrichtungen auch, weil wir alle da irgendwie, es geht uns alle was an. Am Ende des Tages, wie gesagt, kommen wir hier nicht lebend raus. Und dann geht es mir darum, dass man darüber spricht. Und das ist halt eine ganz persönliche Sache von mir, auch dieses Buch, weil ich lasse da auch meine Tochter zu Wort kommen, ich lasse da meine Mama zu Wort kommen, meine Freundin zu Wort kommen, wo ich sage, ja, 3 Frauen, 3 Generationen und ihren Blick auf den Tod. Und natürlich hat meine Tochter mit ihren damals 10 Jahren...
Das ist deine Tochter?
Ja.
Aber steht es da oder muss man das wissen?
Steht drin.
Ich hatte verstanden, dass es... das habe ich überlesen, das ist interessant. Ja.
Kannst du mal sehen. Ja. Ne? Und sie ist halt 10 und ihre Sichtweise da drauf und... Und meine Freundin mit 38, ihre Sichtweise darauf, meine Mama halt mit 77 damals und ihre Sichtweise darauf. Und natürlich ist die unterschiedlich, aber es hilft darüber zu reden. Und du siehst dann ganz oft, dass deswegen ist mir ein Anliegen, darüber zu sprechen und auch wie der letzte Gang sein soll. So, und du stirbst nicht gleich in dem Moment, wenn ich nur über meine Beerdigung spreche. Und selbst wenn ich sterben würde, ist es ja gut, weil dann mein letzter Wunsch in irgendeiner Form erfüllt wird. Das ist genauso wie bei einer Patientenverfügung. Du bist ja nicht, fällst ja nicht tot um oder ins Koma, wenn ich die ausfülle. Aber selbst wenn es passieren würde, wird ja mein letzter Wunsch in irgendeiner Form erfüllt. Und du siehst, das ist einfach ein großes Anliegen. Und du siehst dann in den Lesungen halt auch, oder wenn den, also ich lese dann halt ein paar Geschichten, aber ich erzähle halt auch viel und spiele Situationen auch nach. Und ich glaube, das kommt immer ganz gut an. Und mit auf diese Art und Weise und auch mit dem Humor bleibt es in den Köpfen der Leute anders nochmal. Und du siehst dann auch an den Blicken, ob es Leute machen oder ob sie nicht darüber sprechen. Also an so Paaren. Entweder gucken sie sich an, nicken und ist gut oder andere.
Aber die kommen zu der Lesung, aber du siehst ihn trotzdem an. Das war jetzt einmal, aber nachher wird nicht mehr drüber geredet.
Ja, vielleicht doch oder vielleicht ist das ein Anstoß. So, einfach darüber zu sprechen, weil es tut nicht weh. Und ich habe zum Beispiel meine Mama nochmal, die ist halt 78, die hat so einen Aktenordner, da steht alles drin. Da steht alles drin, wie sie beerdigt werden will, wie sie das haben möchte, hat sie auch mit mir drüber gesprochen. Steht alles drin, steht auch die Gästeliste drin, manchmal fliegen welche raus, manchmal kommen wieder welche drauf, alles gut. So, mein Papa im selben Alter, mit dem wollte ich darüber sprechen, der hat zu mir gesagt, damit habe ich nichts zu tun.
Und er auch ein bisschen recht hat.
Ne? Junger Highlander, Respekt.
Na, so. Aber man könnte sagen, also das ist ja so eine alte Weisheit der des Nachdenkens über den Tod. Der Tod hat mit mir nichts zu tun, weil wenn solange ich da bin, ist mein Tod nicht da. Wenn der Tod da ist, dann bin ich ja nicht mehr da.
Jetzt kommt die Werbung. Über das Ende ist ein Podcast von Chrismon. Kennen Sie Chrismon schon? Schauen Sie auf jeden Fall unter chrismon.de mal nach. Hier dreht sich alles um das Leben. Glück und Unglück, Freude und Leid, immer mit Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Bleiben Sie immer up to date, indem Sie unseren Newsletter abonnieren unter chrismon.de/newsletter.
Aber du machst es ja deinen Hinterbliebenen, deinen Liebsten, im besten Fall machst du es ja einfacher. Und je eher können sie mit der Trauerarbeit beginnen. Und ich habe es tatsächlich damals bei einer, ich weiß nicht, wie viele Leute, ob wie viele Beerdigungen du schon geplant hast oder wie viel die Zuhörer, wie viele Beerdigungen sie geplant haben. Aber das ist natürlich, sind es ja auch emotionale Ausnahmesituationen. Und ich habe es bei meiner Tante erlebt. Da war mein Cousin. Dann habe ich zu ihm gesagt, Jochen, du musst jetzt gleich, wenn man beim Statter, musst du sagen, das und das, das möchte ich haben. Und er guckt mich an und sagt, wie kriege ich erstmal kein Angebot? Ich meine, nee, du kriegst kein Angebot, du musst jetzt entscheiden. Ne? Also jetzt. Es ist einfach so. Und wenn du das dann weißt, was der Verstorbene am liebsten haben möchte, dann ist es gut. Und es ist genau dasselbe, beschreibe ich in einem Kapitel mit der Musik. Also da habe ich eine sehr schöne Situation bei einer Beerdigung gehabt, hat ein Dudelsackspieler gespielt. Und da war irgendwie, er hat es mir erklärt hinterher, dass seine Pipe irgendwie nicht warm war und deswegen kam wirklich, es war ein Katzengejammer, du kannst es dir nicht vorstellen. Also es tat echt in den Ohren weh und völliges Entsetzen. Und vor mir stand ein Kollege, der fing an zu weinen. Aber der fing an, vor Lachen an zu weinen. Und ich wusste aber in dem Moment, du konntest dann nichts sagen, und ich wusste in dem Moment nicht, warum weint er es? So, und dann stellte ich aber fest, nee, der weint vor Lachen und der konnte aber nicht.
Wahrscheinlich, weil er das Lachen auch versucht, das unterdrücken.
So, unterdrücken. Ja, so, und jeder kennt die Situation in irgendwelchen Vorträgen oder Schulen oder Tagesschausprechern oder wie auch immer. Und ich, in dem Moment, wo mir dann bewusst wurde, dass der wegen dieser Musik anfängt zu weinen, weil auch der Geistliche guckte den also völlig fassungslos an und dachte, der sieht den, der hat eine Erscheinung. Weißt du, aber der Typ stand da in seinem Kilt und spielte und war voller Stolz.
Aber hat's gemerkt,
durchgezogen. Eiskalt durchgezogen. Und der Kollege stand mir gegenüber. Und in dem Moment, wo ich merkte, der muss lachen und er kann nicht, passierte es in mir, dass natürlich mein innerer Lachvulkan auch raus wollte, weil ich dann selber lachen wollte oder musste. Und dann fing ich auch an zu zittern am ganzen Körper und zu weinen und mit Tränen liefen mir runter und diese Beerdigung hat eine Ewigkeit gedauert. Wirklich. Und wir sind hinterher nur noch, haben uns verbeugt, zack, weg, tschüss, danke, das war's. Und im gesunden Abstand standen, wir mussten dann, alle sechs haben wir echt loslachen müssen, laut loslachen müssen über die Situation. Aber
versteckt ihr euch dann erst, dass die Trauergesellschaft euch
nicht
hört?
Ja, dass du nicht das Lachen direkt am Grab hörst. So. Und haben sich versteckt und wir sind mit genügend Abstand dann weggegangen. Und dann kam da auch der Geistliche an, der sah wirklich aus, als ob der eine Erscheinung hatte und sagte dann auch nur so, was war das denn?
Aber das wusste er wusste es auch nicht
der vorher. Der wusste es auch nicht. Und er sagte auch, er wollte ihm die ganze Zeit ein Zeichen geben, damit er aufhört. So, aber der hörte nicht auf. Und du hast dann, aber kam die Witwe an mit dem Sohn am Arm. Und dann hat die ältere Dame hat sich dann erkundigt, ob es uns denn gut ginge. Weil wir emotional so mitgegangen wären. Und sie fand es so schön, dass wir auch weinen mussten, dass wir so emotional mit dabei waren. Und der Sohn, der musste, konnte sich das Lachen auch nicht verkneifen.
Ja, also sie hat es, du glaubst, sie hat es nicht gemerkt.
Sie hat es nicht gemerkt.
Die aber dachte, sie muss es doch auch furchtbar gefunden haben.
Nee, sie war schon eine sehr, sehr ältere Dame. Und das war der Wunsch des Verstorbenen. Der Wunsch des Verstorbenen war halt dieses Highland Cathedral Lied am Dudelsack. Aber natürlich wahrscheinlich in einer Form, die jetzt normal ist und nicht schief. Also wirklich ein Gejammer und Gequäke. Du kannst, also wirklich unglaublich. Und der Sohn sagte dann nur, ja, der Papa hatte halt einen komischen Musikgeschmack und ließ es aber so stehen. Das war der letzte Wunsch des Verstorbenen. So. Und deswegen meine ich ja, rede drüber. Dann weißt du auch, welche Musik zum Beispiel gespielt wird. Und du hattest, sonst gibt es so eine Top 10. Der Lieder, weil dann kommen Leute hin zum Bestatter und sagen so, ja, auch Musik, ja, wenn nicht schlecht, ja, was denn? Jo, keine Ahnung. Ja, Time to Say Goodbye, klingt doch gut, Time to Say Goodbye. My Way, jo, My Way, möge die Straße uns zusammenführen. Spitze, Ave Maria, danke. So, also du hast so die Top Ten, die hörst du dann immer. Oder du redest zum Beispiel darüber, wie ich erleben durfte, auch bei einer Beerdigung von einem Karnevalisten. Dann wurde zum Auszug tatsächlich gespielt. Jetzt darfst du mal raten, hast du eine Idee, Karnevalslied?
Ich bin nicht so der Karnevalist, aber vielleicht es gibt auch so einen Auszugsmarsch, war das das?
Nee, es ging, hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn nun zieht sie los, unsere Bolognese. Bolognese, Blankenese als Auszugslied.
Und sind dann die Leute auch mit der Polonaise gezogen?
Die sind dann ausgemarschiert.
Also aber auch mit so einer Bewegung?
Nee, einfach nur so. Und dann, es wäre völlig absurd, aber es, der Geistliche sagt, das war der letzte Wunsch, war jetzt nicht pietätlos, danke machen.
Ich finde ja, es ist auch wichtig, dass eben die Musik zu den Leuten passt, die die Trauerfeier haben wollen. Früher hat man ja tatsächlich, also ich habe ja wie gesagt Vikariat gemacht und dann gab es eine extra Einheit, in der es um Musik in Trauerfeiern ging und da wurde dann abgewogen, wie kann man denn jetzt, welche Lieder kann man zulassen und welche nicht und so. Zum Glück kann man es ja dann selber später entscheiden und ich habe für mich entschieden, ich werde niemanden seinen Musikwunsch verwehren, weil es ist ja die Trauerfeier nicht für mich, sondern die ist ja für die Leute, die dort sitzen und die muss es erreichen.
Ja, aber das musst du halt auch besprechen. Das musst du dann sagen, wenn du den Wunsch hast. Und das ist also jetzt nur einer von vielen Wünschen, der einfach da ist. Und so machst du es den Hinterbliebenen ganz einfach. Also leichter. Und ich hatte bei einer Lesung kam eine ältere Dame und die sagte dann, sie war auf einer Beerdigung und da hat sich der Verstorbene gewünscht, so ein Tag so wunderschön wie heute. Tatsächlich. Also ich weiß nicht warum.
Und kam das auch dann?
Die wurde gesungen. Von der Trauergesellschaft wurde so ein Tag so wunderschön wie heute gesungen. Am Grab. Er war vielleicht auch nach langer Krankheit, da ist jetzt nicht drauf eingegangen, aber auf jeden Fall war es sein Wunsch gewesen, was ich auch ein bisschen komisch fand, aber.
Aber ich finde, zum Beispiel gerade bei Liedern, dieses Time to Say Goodbye, das ist ja ein Lied, was einen eigentlich eher noch trauriger macht, würde ich mal sagen. Ja. Wenn man schon unendlich oft gehört hat, wie du oder andere Leute, die da in dem Beruf arbeiten, vielleicht nicht mehr, aber wenn man eh traurig ist und in so einer Situation dann ein Lied gespielt bekommt, was auch einen eher noch trauriger macht. Es gibt viele Kirchenlieder, die so nimm den meine Hände oder sowas heißt das. Also das ist auch so, das ist so sehr traurig und getragen. Finde ich es eigentlich schöner, wenn es ein Lied ist, was aufbauen diese Trauer, ist, die ja eh da ist, nicht auch noch verstärkt.
Ja. Ja, aber das ist ja, wie gesagt, das ist ja der Wunsch. Und deswegen ist ein großer Wunsch von mir, zu sagen, okay, sprech darüber und das gebe ich halt immer so mit. Und das sind halt alles ja Geschichten, die tatsächlich passiert sind. Also sind eher Erzählungen und wo ich drauf gucken durfte als stiller Beobachter.
Und aber warum hast du denn eigentlich da immer weitergemacht mit? Weil du hast ja vorhin gesagt, du bist da eher so reingerutscht. Dann, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, man verdient nicht gerade viel. Also Geld kann es auch nicht gewesen sein. Dann ist es ja auch körperlich anstrengend offenbar. Man muss immer viel rumfahren. Das ist also offensichtlich auch jetzt nicht ganz zeitunintensiv, es kostet auch Zeit, aber was ist der Grund, warum du sagst jetzt, nee, ich habe jetzt auch mal genug, sondern du machst immer weiter damit?
Ja, weil ich erstmal die Menschen ja kenne, also ich habe ja erstmal die Kollegen kennengelernt, die sind ja dann auch nett und die möchtest du ja verbringst auch gerne Zeit mit. Und es ist am Ende des Tages, es ist ein Dienst am Menschen. Es ist ein Dienst am lebenden und am toten Menschen. Und es gibt da eine Geschichte drüber, auf wo ich meine erste Kinderbeerdigung. Und ich wollte nie ein Kind beerdigen. Und das war wirklich, ich bin da wirklich ins kalte Wasser reingefallen. Ich kam zum Friedhof an und sah schon so die Trauergesellschaft, dann sehr viele Kinder zu sehen und junge Erwachsene und dachte, hatte so ein komisches, mulmiges Gefühl schon, dass da ein Kind beerdigt wird. Und das stellte sich dann auch heraus, dass tatsächlich ein Kind beerdigt wird und man hatte mir nicht Bescheid gesagt. Und ich war völlig überfordert mit der Situation. Und das Kind war dann auch noch im selben Alter wie meiner Tochter zu dem Zeitpunkt, 7 Jahre alt. Und im Grunde wurden mir meine ganzen eigenen Ängste wurden mir vor Augen geführt, auch so hilflos zu sein in dieser Situation. Und diese ganze emotionale Überforderung war einfach für mich da. Aber irgendwie hat man dann funktioniert, ne? Man hat dann diese Beerdigung und ich habe mit dem Großvater und mit dem Vater zusammen den Sarg getragen. Also mit 4 Leuten haben wir den Sarg getragen. Und am Ende sagte mir der Großvater, auch beim Ablassen des Sargs, Herz zerreißen, die Mutter wollte den Sarg nicht loslassen und. Und am Ende sagte der Großvater, guckte mich an und sagte, danke. Und dann nickte nochmal zu und sagte, danke. Und dann sind wir weggegangen. Und dann saß ich im Auto und habe bitterlich geheult. Ich habe geweint, bitterlichst geweint und habe dann meine Freundin angerufen. Habe mich aufgeregt und habe gemeckert wie so ein Rohrspatz, wie die auf die Idee kommen, dass ich ein Kind beerdigen soll. Ich hätte es nie gemacht und wussten sie und wie kann es sein. Und sie hörte sich das alles an und habe ich gesagt, ich werde nie wieder ein Kind beerdigen und sagt, dafür würde sie nicht gut finden. Und dann wollte ich erst irgendwie sagen, du hast keine Ahnung, du weißt ja gar nicht, was ich erlebt habe. Und dann habe ich zum Glück den Mund gehalten mal. Einmal in meinem Leben. Und dann sagte sie, dass sie ja nicht gut finden würde. Dass du willst, ob wer es denn sonst machen würde für die Eltern. Ob man die Eltern damit auch mit diesem Gang noch alleine lassen sollte. Oder ob das nicht schon schwer genug für die Eltern ist mit in der Situation. Und darüber habe ich nachgedacht. Und da war ich ihr sehr dankbar für ihre Worte und habe dann auch meine Entscheidung ad acta gelegt sozusagen und habe mehrere Kinder jetzt auch schon beerdigt, also von Sternkindern bis Jugendliche bis...
Sternkinder sind ungeboren gestorbene Kinder.
Ja, genau.
Nur für unsere Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht nicht wissen.
Und das habe ich dann gemacht und du siehst halt tatsächlich diese, auch in unserer Arbeit siehst du diese Dankbarkeit dann bei den Leuten. Und dieses Dankeschön dafür, dass einer da ist, der es hilft, das hatte der Geistliche da bei der Beerdigung gesagt, nun geht der Engel auf Reisen. Und dann machen wir nur einen kleinen, kleinen Bruchteil und helfen den Eltern, ihren Engel auf Reisen zu schicken. Und das war mir einfach so ein Aha-Erlebnis für mich. Und daran sehe ich einfach, wie wichtig diese Aufgabe ist.
Deswegen hast du nicht aufgehört damit.
Deswegen habe ich nicht aufgehört damit.
Und machst es auch immer noch weiter.
Ja, ich mache es noch weiter. Tatsächlich, ja. Also ich kann ja auch nicht ein Buch darüber schreiben und sagen, na, jetzt höre ich auf damit.
Hätte man auch machen können, so ein Buch als Abschluss. Aber was haben denn die Kolleginnen und Kollegen gesagt? Gibt es überhaupt Kolleginnen? Doch, du schreibst, es gibt Kolleginnen.
Also sie kamen dann nach und nach, gab es auch Kolleginnen. Also eher sind es, wie gesagt, die graumelierten älteren Herren und möchte man auch am liebsten sehen von den Bestattern. Aber so nach und nach darf auch die eine oder andere Dame dann mittragen.
Und was haben die gesagt zum Buch?
Die sagten mir, also könntest es noch 10 weitere Bücher darüber schreiben, über die Dinge, die da passieren. Also, ne, also die fanden es gut. Natürlich waren die auch bei einer Lesung und du denkst dir, oh Gott, was sagen sie jetzt? Aber alle positiv. Und ich auch viele Bestatter oder andere Sargträgerkollegen deutschlandweit, wo ich lesen durfte, sagten, ja, können wir auch. Genau so erlebt. Und noch mehr. Also du hast natürlich sind zu 90-95% laufen die Beerdigungen alle normal ab. Und in dem Buch sind nur drin beschrieben, diese 5-10%. Wo es einfach skurriler abläuft oder trauriger abläuft. Und in dem Buch ist, wie gesagt, sind sehr lustige Geschichten drin halt.
Du hast ja auch gesagt.
Halt auch 2-3 traurige Geschichten, weil die einfach mit dazu gehören.
Wir hatten ja vorhin schon einmal gesagt, dass du gesagt hast, eigentlich zumindest von deiner Erfahrung nach und auch der Erfahrung deiner Kollegen und Kolleginnen lacht man bei keinem anderen Beruf so viel wie beim Sargträgerberuf. Und ist es vielleicht eben, weil wir aufgrund dieser unglaublichen Tragweite und irgendwie auch Nichtverstehbarkeit des Todes auch gar nicht anders können, als eben manchmal mit Lachen zu reagieren? Weil ich meine, bei anderen Berufen passieren wahrscheinlich auch lustige Dinge.
Ja, ich glaube an sich die Situation der Beerdigung an sich und dann natürlich dieses Gefühl zu haben, jetzt muss alles richtig gut ablaufen und seriös und pietätvoll. Und dann reicht es natürlich die kleinste Kleinigkeit, wenn ein Seil reißt oder irgendwas, dass die Leute dann lachen müssen. Ne?
Oder ist es so eine Art, denke ich jetzt gerade...
Übersprungshandlung kann es manchmal auch sein.
Oder so ein Ritual. Du schreibst doch in dem Buch auch, dass ihr so kleine Rituale habt, zum Beispiel diese Handschuhe, ihr zieht weiße Handschuhe an. Ja. Und die zieht dann einfach aus wieder, beziehungsweise manchmal werden sie sogar ins Grab hineingeworfen. Und man ist natürlich auch quasi in einer Berufskleidung, also schwarzer Anzug, weißes Hemd, schwarze Krawatte. Und das zieht hier auch dann da, oder schreibst du zumindest, dass du das danach auch direkt wieder ausziehst, oft, um eben so diese Beerdigung auch hinter dir zu lassen.
Ja, also das mache ich für mich, macht nicht jeder. Also diese weißen Handschuhe sind traditionell. Das hat ein bisschen was mit dem Todabstreifen dann zu tun. Und dann kommt es immer auf die Friedhöfe an und ob es gewünscht ist, ob die Handschuhe mit ins Grab geworfen werden oder nicht. Und für mich, ich ziehe dann meistens mich um und fahre dann einfach in Privatsachen. Und habe sozusagen meinen Arbeitsanzug im Kofferraum.
Aber nicht nur die Handschuhe fahren ja manchmal ins Grab, sondern auch du.
Ich auch, ja. Also ich bin auch schon, oder der ein oder andere Kollege ist schon, aber tatsächlich ist es mir auch schon passiert, dass ich, du gehst zum Grab halt hin und guckst und kontrollierst so ein bisschen, ob alle Seile da sind und dann bringst du meistens die Streublumen und das Holzkreuz. So, das wird ja meistens dann aufgestellt, bevor der Grabstein aufgestellt wird. Und bei einem dieser Gänge bin ich ans Grab getreten und da fehlte ein Trittbrett. Und dann bin ich wie in so einer Wildfalle, da lag nur so dieser grüne Kunstrollrasen drüber und dann bin ich da raufgetreten und bin kopfüber ins Grab gefallen und bin dann auf einer Eisenstange aufgekommen, das war halt der Balkenersatz, war so eine Eisenstange mit der rechten Körperflanke und machte so ungewollt so einen kleinen Kusselkörper da drüber und konnte mich aber noch an der Innenverbauung festhalten, bevor ich ganz abschmierte, also die Innenverbauung vom Grab. Und kam dann, zum Glück hielt dann diese Eisenstange, auf der ich gelandet bin. Und dann wurde mir erstmal bewusst, wie ich dann wie so ein nasser Sack hänge und musste darüber lachen. Und gleichzeitig tat mir aber die Rippen weh. Also war es so eine Mischung aus Lachen und Stöhnen. Und dann habe ich mich versucht zu retten und zog mich an dieser Innenverbauung hoch und konnte mich gerade so rausziehen und übers Seitentrittbrett hochrollen. Und in dem Moment gucke ich hoch und vor mir stand eine ältere Dame. Und ich gucke mich nur an, gucke wieder hoch, gucke mich an und geht weg, ohne ein Wort zu sagen. Und dann musste ich wieder lachen und gleichzeitig tat mir wieder die Rippen weh. Und dann war wieder so ein oh, oh, oh.
Was hat sie wohl gedacht?
Ich denke, sie ist zum Grab ihres Mannes gerannt, hat da drauf rumgetrampelt und gesagt, du kommst hier nicht raus. Aber vielleicht hat sie sich auch beim Vatikan gemeldet für eine Heiligsprechung. Ich weiß es nicht. Ich kannte sie auch nicht. Also sonst kennt man ja oft die älteren Herrschaften, die da so die Pflege von dem einen oder anderen Familiengrab machen. Und ich wollte.
Weil es doch immer schon die gleichen Friedhöfe sind, wo du unterwegs
bist. Ja, oft, ne? Und so, also. Aber sie hat dich noch nie gesehen und ich wollte auch mich entschuldigen natürlich, aber wirklich geguckt, hochgeguckt, weg und auf nie wieder gesehen.
Aber ich habe es nicht ganz verstanden, der Rollrasen liegt über dem Grab drüber, also wie dass das Grab
versteckt ist. Nein, es war eigentlich ein Trittbrett, hätte unter dem Rollrasen sein müssen.
Und wo liegt der Rollrasen?
Der wird jetzt so ein bisschen ausgeschmückt, damit du jetzt nicht so ein Loch nur siehst. Und
also außen ums Grab
herum? Ja, außen ums Grab herum sozusagen.
Ah ja, okay.
Und da liegen dann die Trittbretter und da fehlte ein Trittbrett. Und dann bin ich wieder hingekommen, ich sah auch ziemlich derangiert aus. Und die Kollegen haben dann irgendwie, was ist denn los? Und dann sagt die so und so. Und dann mussten sie erstmal alle lachen. Dann habe ich gesagt, ich gehe mal eben zum Friedhofsgärtner und sag Bescheid, dass der da noch so ein Trittbrett hinlegen muss. Und der Kollege, der Hussein, ist der deutschen Sprache nicht so richtig mächtig. Ganz liebenswürdig, also wirklich ein echt netter Kerl. So, und dann habe ich ihm das erzählt, dann guckt er mich noch an und sagt so, du bist zu dick. Ich denke, hey, Hussein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Da fehlt einfach ein Trittbrett. Nein. So, und dann ist er gucken gegangen und sie haben wieder,
Du glaubst es nicht, da fehlt da ein Trittbrett.
Ach, Potzblitz. Aber wenn man anfängt, so diese Geschichten zu erzählen, also jetzt zumindest in meinem Bekanntenkreis, wo eben viele Leute eben auch als Pfarrer oder Pfarrerin irgendwie was mit Beerdigungen zu tun haben, dann hört man auch Geschichten, die dazu passen. Zum Beispiel hat mir meine Frau gestern erzählt, bei einer Beerdigung hat es so stark geregnet, dass das Loch für die Urne quasi so mit voll Wasser war, dass die Urne immer geschwommen ist und wie so ein Boot quasi.
Wie so eine Boje.
Die ging nicht runter.
Ja, das hatte ich, aber es steht auch im Buch tatsächlich eine Geschichte. Und dann hat einer, der kam dann ein Bestatter, der besonders schlau sein wollte, der hat dann gedrückt von oben. Und gesagt, es geht nicht, drückte von oben. Und an der Seite presste sich so dann das Wasser hoch und schoss ihm einmal ins Gesicht, was dann auch sehr lustig war. Aber, passiert. Also, oder ist es dann auch, das wird ja manchmal sehr eng auch beerdigt. Und dann hat es so stark geregnet, dann ist so, standen wir und warteten darauf, dass wir unser Zeichen bekommen, um den Sarg rauszuholen. Auf einmal kommt eine Dame an, entschuldigen Sie, da liegt schon jemand drin. Im Grab. Weil die zum Grab gegangen ist, um zu gucken. Bitte? Und dann sind wir da hingegangen und dann ist diese Seitenwand eingebrochen. Und dann ist der Leichnam von dem Nachbargrab, ist der Arm so rausgekommen.
Das war doch schon aus dem Sarg rausgekommen.
Ja, das war schon weggemoddert. Ne? Das war schon älter. Ja, und dann musste das dann eben schnell, dann haben wir dem Geistlichen irgendwie ein Zeichen auch gegeben, dem Friedhofsgärtner schnell Bescheid gesagt. Der Geistliche hat so ein bisschen länger dann seine Predigt gehalten und dann wurde da eben so Schaltafeln eingesetzt, damit man dann vernünftig beerdigen konnte.
Und hast du denn mit deinem, sag ich mal, mit deiner Botschaft, dass du sagst, man soll darüber nachdenken und soll es auch planen. Du hast gesagt, deinen Vater hast du nicht so richtig erreicht, aber hast du sonst den Großteil deiner Umgebung damit irgendwie auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, missionieren können oder gibt es auch trotzdem noch viel Widerstand dagegen?
Ja, das hat gar nichts mit Missionieren zu tun, sondern das hat einfach, ich rede einfach darüber und sag's den Leuten und am Ende des Tages muss es natürlich jeder persönlich für sich selber.
So machen das die Missionare auch.
Ja, das ist richtig, aber ob ich bei dem einen oder anderen angekommen bin, weiß ich es jetzt nicht, kann ich dir nicht sagen.
Aber gut, das Buch ist auf jeden Fall, der versucht es nochmal aufs nächste Level zu heben.
Ja, das, was ich auch wirklich sehen durfte, weil es wirklich jeden angeht. Und das ist so, ich durfte ja auch viele Einblicke in andere Kulturen haben und wie da mit dem Tod umgegangen wird. Also ich habe von afrikanischen Beerdigungen, katholisch-ghanaische Beerdigungen, orthodoxe Beerdigungen, dann auch Italiener, dann israelische Beerdigung, also jüdische Beerdigung. Durfte ich sehr getragen und einen Einblick davon haben, wie es da und wie da mit dem Tod auch umgegangen wird. Und du siehst aber bei allen Dingen, die da sind, das habe ich eigentlich auch auf den Friedhöfen gelernt, dass wie gleich die Menschen alle sind. Also vor allem in ihrer Trauer. Natürlich denkt der ein oder andere jetzt darüber, wie es mit dem Leben nach dem Tod weitergeht, aus irgendwelchen kulturellen oder religiösen Gründen, wie es weitergeht. Aber das, was es mir die Arbeit gezeigt hat, ist, wie gleich wir Menschen in der Trauer da alle sind und auf den Friedhöfen sind. Und dann ist es egal, ob jüdisches Gebet, ein muslimisches Gebet oder ein christliches Gebet sprichst.
Glaubst du denn an ein Leben nach dem Tod?
Ach ja, ich denke schon. Sonst wäre auch langweilig.
Also du möchtest gerne dran glauben. Es ist ja immer so schwierig, weil also ich hatte jetzt letzte Woche meinen letzten Podcast aufgenommen mit der Schriftstellerin Husch Josten, das ist eine Kölnerin, und die sagte, es ist halt so tagesformabhängig. Und das ging mir sehr, konnte ich sehr gut verstehen, weil es ist ja mit Glauben oft so. Man möchte es, manchmal gelingt es einem, aber manchmal auch nicht.
Ja, aber ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass da irgendwas noch kommt. Also ich finde es halt von der Beschreibung her irgendwie, dass die Toten immer bei uns sind. Das war bei dieser katholisch-ghanaischen Beerdigung. Da sagt man, die Toten sind im Wind, im Wasser, in den Vögeln. Also sie sind immer um uns herum noch. Und das finde ich ein schönes Ding. Und dann kann ich auch meine Tochter weiter begleiten auf ihrem Lebensweg, wenn ich nicht mehr da bin.
Es gibt auch Tote, von denen will man nicht, dass sie unbedingt um einen herum sind, oder?
Naja, kommt drauf an. Wenn sie geläutert sind, dann... Aber also vielleicht sind sie dann auch ein Tagesfliegen oder so. Ich kann es dir nicht sagen.
Das ist ein gutes Bild, finde ich.
Ja? Also dann sind sie weg.
So. Die dürfen noch mal kurz kommen. Die
dürfen noch mal kurz, 24 Stunden, tschüss.
Auf dem verschimmelten Obst sitzen.
Richtig, danke. Oder woanders. Nein, aber ich glaube schon, dass da irgendwie vielleicht noch was kommen kann oder was ist. Ja. Aber ich finde, am wichtigsten ist, das hier und jetzt gerade zu nutzen. Und das Leben einfach, ja, jeden Tag neu anzugehen und jeden Tag da irgendwie den Besten weiter rauszumachen. Hast ja jeden Morgen die Chance dazu, wenn du wach wirst. Also gerade in unseren Breitengraden, wo wir hier leben.
Olli, wir müssen schon ans Ende kommen. Die Zeit des Podcasts ist schon zu Ende.
Echt?
Ja, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, deine Geschichten zu hören. Und ich kann allen Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, das Buch Der Oma hätte das gefallen, von Oliver Fleischer zu lesen und es vielleicht als Anlass zu nehmen, diese Ideen und diese Gedanken, die er gerade gesagt hat, für sich selbst auch anzunehmen, darüber nachzudenken, wie es bei einem selbst ist und aber auch herzlich zu lachen über die komischen Geschichten, von denen wir ja jetzt alle einige gehört haben.
Ja, ja, es kam vielleicht nicht so richtig rüber, aber es lohnt sich tatsächlich. Also man hat was zum Lachen und man hat was zum Nachdenken und vielleicht hat der ein oder andere Hörer ja auch Zeit und Lust und kommt bei einer Lesung mal vorbei. Oder ich komme auch gerne überall hin zum Lesen.
Ja, die Kontaktdaten findet ihr auch in den Shownotes dann, wenn ihr also Olli zu einer Lesung einladen möchtet. Ansonsten sage ich nochmal danke, dass du dabei warst.
Danke dir. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen lieben Dank, Konstantin. Danke dir.
Das war über das Ende Folge 24. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Wollen Sie mir einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon und mir auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Ihr Konstantin Sacher.